Gnade ist ein sehr, sehr, sehr breiter Begriff. Gnade ist ein sehr großes Thema, systematisch, sie geht in die Bibel durch. Also wenn wir von systematisch in die Bibel reden, reden wir von einem Thema, die vom Anfang, von der einen Seite der Bibel bis zur anderen geht. Also vom Genesis bis zur Offenbarung, vom ersten Buch Moses bis Offenbarung, Anfang bis Ende. Dieses Thema ist durch und durch die ganze Bibel zu finden. Und deswegen werde ich heute Headlines geben, ich werde ein paar Informationen geben. Ich kann nicht alles in diese eine und selbe Predigt packen, aber ein paar wichtige Sachen in Verbindung auch mit der Taufe heute. Und deswegen sei mal sehr, sehr gespannt. Und ich möchte gerne mit Definition und Erklärung starten. Ah, haben wir zweimal. Okay, der Begriff. Gnade sagen wir auf Englisch Grace. Dann haben wir Gnade Deutsch. Und dann kommen die zwei wichtigsten Begriffe für uns als Theologen. Erstmal Chare auf Griechisch. Oder Chesed auf Hebräisch. Okay? Und diese zwei Begriffe sind sehr, sehr, sehr wichtig. Es wird auch ein drittes nachher dazu kommen, den wir in unsere Predigten oder in unserem kirchlichen Kontext nicht unbedingt kennen. Aber zum Beispiel, wer zum Beispiel von euch schon den Namen Bethesda gehört hat, da ist dieses Wort Chesed drin, Haus der Gnade. Okay? Nur, dass ihr wisst. Dieses Wort Chare kommt in dem Griechischen auch als Charis. Deswegen, wenn ich Charis oder Chare sage, ist im Prinzip das Gleiche. Ist je nachdem, in welche Form und Stellung die in dem Kontext des Textes hineingestellt ist. So, gehen wir erstmal los. Erstmal, die Bibel ist ein Buch der Gnade. Gnade definieren wir in der Regel schnell für jemanden, der gerne verstehen will, was Gnade ist. Sagen wir, die Gnade ist eigentlich ein unverdientes Geschenk. Aber ich meine, wer bekommt ein verdientes Geschenk? Selbst wenn du Geburtstag hast und Leute einlädst, du erwartest irgendwie selbstverständlich klar, dass dir Geschenke mitbringen, aber richtig so Anspruch auf Geschenk hast du eigentlich nicht. Also wie unverschämt, wenn du als Geburtstagskind zum Gästen gehst und sagst, hey, wo ist mein Geschenk? Das ist bescheuert, oder? Das macht man doch nicht. So, wir definieren erstmal Gnade als unverdientes Geschenk, den man bekommt, weil man geliebt ist. Und ich erwarte das von Gästen, die zum Geburtstag kommen, dass die aus Liebe, aus Wertschätzung heraus einen kleinen Geschenk mitbringen. Das ist normal. Also ich brauche es nicht, aber versteht ihr, was ich meine? Also das drückt einfach Liebe, Wertschätzung aus. Und das ist alles. So, ich möchte euch gerne zeigen, wenn ich sage, die Bibel ist ein Buch der Gnade, ich sage das deswegen, weil Thema Gnade oder dieses Wort Gnade in der Bibel zig hundertmal kommt. In der Einheit-Übersetzung, das ist eine deutsche Übersetzung der Bibel, kommt das 200 Mal vor. In der Luther-Übersetzung kommt das 302 Mal vor. Revidierte Elberfelder, das ist meine Lieblingsübersetzung, aus dem ich auch heute die Texte rausgeholt habe, kommt das 348 Mal vor. Und in die sogenannte Schlachter-Übersetzung kommt dieses Wort Gnade 350 Mal vor. Als ich die zweimal mehr gesehen habe, dachte ich, okay, ich muss von Elberfelder auf Schlachter umsteigen, weil ich die Gnade liebe, die Gnade genieße, weil Gnade was ganz, ganz Gutes ist. Und wenn man einst verstanden hat, was Gnade ist und wie viel Gnade für uns bedeutet, und ich hoffe, ich kann euch heute einen kleinen Blick in das Thema geben, da ist dein Leben total verändert und dann bist du begeistert davon, einmal einen Glauben zu haben. Was ist der Mensch ohne Glauben? Ich weiß es nicht. So, fangen wir mal bei Chesed an. Wir sind immer noch beim Begriff. Wir gehen noch nicht ganz in die Tiefe, aber langsam steigen wir ein. Dieses Wort Chesed kommt 245 Mal im Alten Testament und bedeutet Liebe, Gunst, Gnade, Güte, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Okay, soweit Chesed. Chesed wird im Neuen Testament systematisch mit Eleos, was in vielen deutschen Bibeln wie Barmherzigkeit wiedergegeben wird. So unterschiedlich versteht man Gnade, dieses Wort Chesed. Aber wie gesagt, es gibt noch einen Begriff, den ihr nicht kennt, nämlich Chen. Das ist alles Hebräisch bisher. Chen werde ich jetzt hier von vorne sagen, das ist dieses englische Wort, was wir im Deutschen nicht haben, die Amerikaner sagen, to love on. Das ist eine Mischung von Barmherzigkeit, Liebe, Gnade, ein Gefühl, den du, also das ist das, was dein Herz zerbricht und dich zu einem Barmherzigkeitsakt bewegt. Das nennt man Chen auf Hebräisch. Okay? Und die wird, also das wird auch im Alten Testament kommt diese Art von Gnade 69 Mal vor und bedeutet eben Gnade, Geneigtheit. Also das ist Geneigtheit, ist ein altdeutsches Wort, die gibt's tatsächlich, auch wenn man bei Duden schaut. Das steht auch im Klammer, dass es veraltet Deutsch ist, aber die gibt's im Hebräischen. Es ist ja über 1000 Jahre alt, die Sprache, von daher kein Wunder. Diese Zuneigung, diese, hey, irgendwas zieht mich, das ist damit gemeint, Gunst, Anmut und Schönheit. Das ist alles in dieses Chen mittendrin. Soweit zum hebräischen Begrifflichkeit. Wie gesagt, allein über Definition von Begriffe kann man jetzt 3 Stunden, 4 Stunden reden. Nehmen wir nur die Sachen Chare oder Chares. Das kommt im Neuen Testament 155 Mal vor und insbesondere in den paulinischen Briefen. So, wer nicht weiß, was paulinische Briefe sind und denkt, wir haben eine neue Bibel, das sind nur die Briefe, die Paulus geschrieben hat, die nennt man auch theologisch paulinische Briefe. Okay, also die Briefe, die Paulus geschrieben hat. So, und das hat, was wären die Griechen, wenn sie nicht für alles, ja so 30.000 Übersetzungsmöglichkeiten, das wäre nichts, oder? So, die deutsche Lieben ist kompliziert, die Griechen lieben das ausgeweitet. Ganz einfach. Die haben so 5 Art und Weisen, wie sie dieses Chare oder Chares übersetzen. Zum einen kommt dieses Anmut und Lieblichkeit. Gunst, Huld, Wohlwollen, gnädige Fürsorge für einer im anderen erfährt oder die einer dem anderen gewährt. Da sind wir aber nicht fertig. Die Griechen lieben es, wie gesagt, ausgedehnt. Dann kommt die Betätigung des Wohlwollens, der Huldbeweis, die Gnade, das Gnadenwerk. Von besonderer Wirkung der göttlichen Gnade, kann man auch sagen, oder auch als Dank. Soweit erstmal, dass wir gehört, gesehen haben, was alles in diesem Wort Gnade mit beinhaltet. So, wenn ich jetzt sagen würde, Gnade, Gunst, Barmherzigkeit, Lieblichkeit, Zuneigung etc., dann werde ich als Laie sowas verstehen wie, okay, es geht um eine Sache, die an mein Gegenüber von mir aus gerne passieren soll. Ich gehe davon aus, dass diese Sache nicht allein für mich zu genießen, sondern ich gehe davon aus, dass wenn ich Gnade verstanden habe, auch gerne gnädig gegenüber anderen bin. So. Und deswegen, es ist sehr, sehr, sehr viel drin in diese Gnadensache. Ich habe diese Woche eine Story gelesen und die möchte ich euch sehr, sehr gerne mitteilen. Das ist die Story von Caitlin aus den USA, Massachusetts und Achim Hummel aus Krefeld, NRW. Wer von euch Online-Zeitung liest, stößt vielleicht auf diese Geschichte. Das ist eine Geschichte, die mich total irgendwie total berührt hat wie nichts anderes. Nämlich, es geht darum, als dieses Caitlin 6 Jahre alt war, erkrankte sie tödlich an Krebs. Mit 6 Jahren. Und dann machen ihre Eltern weltweit eine Ansage, hey, bitte rettet das Leben unserer Tochter. Sie braucht Knochenmarkspende. Gesucht, gesucht, gesucht. Die haben dieses einen Achim Hummel aus Krefeld gefunden. Sein Knochenmark wird gerade für diese kleine Mädchen, die 6-jährige Caitlin aus den USA, passen. Der Mann stellt sich bereit, er spendet Knochenmark für diese kleine Mädchen in einem Krankenhaus in Düsseldorf, in die Klinik dort. Und ein Kurier war, der hat gerade diese Spende direkt in die USA mit sich genommen. Das wird die Kleine gegeben oder gepflanzt oder wie auch immer das getan wird. Ich bin kein Arzt. Tatsächlich ist diese Kleine ist gesund geworden. Die kleine Caitlin ist gesund geworden, weil einer einfach sein Knochenmark gespendet hat. Achim Hummel, da gibt's so ein Gesetz scheinbar, wenn man sowas spendet, der hat unterschrieben, nach 4 Jahren darf mich der Spender kontaktieren, wenn er will, der Spendenempfänger. Darf mich als Spender nach 4 Jahren, man muss 4 Jahre warten, und dann erst dann der Empfänger weiß, wer der Spender ist und darf den auch gerne kontaktieren. Warum macht ein Achim Hummel sowas? Ein Kerl aus Krefeld, warum hat er das gemacht? Das hat einen Grund. Ich möchte euch gerne seine Worte vorlesen. Meine eigene Tochter war 4 Jahre zuvor, also bevor dieses Ereignis, war 4 Jahre zuvor am plötzlichen Kindestod gestorben. Ich war froh, einer anderen Familie das gleiche Schicksal ersparen zu können. Und da hat die Geschichte erst bei mir Klick gemacht. Nach 4 Jahren, im Jahr 1999, bekommt Achim Hummel von dieser Kathleen die erste Post mit einem Gemälde von ihr, das kleine Mädchen, und mit einem Brief von ihrer Mama, einem Dankesbrief von ihrer Mama. Später kam sie erstmal nach Deutschland und hat ihr Lebensretter Achim Hummel getroffen. So sah das damals aus. Sie kommt und sieht ihr Lebensretter zum ersten Mal und sie fallen einander einfach in den Arm. Nach diesem Treffen bleiben sie im Kontakt zusammen. Internet macht es möglich zwischen Deutschland und den USA. Die bleiben im Kontakt, sie bleiben zusammen in gute Beziehung. Der Mann fliegt auch in die USA und tut die ganze Family kennenlernen. Der wird dort wie ein Held gefeiert, kommt zurück nach Deutschland. Dieses Jahr folgt von der 27-jährigen Kathleen die Einladung zu ihrer Hochzeit. An diesem Hochzeitsabend tanzt Kathleen mit die drei wichtigsten Männer ihres Lebens, ihrem Bräutigam, ihr Vater und ihr Lebensretter. Und das sah so aus. Man sieht, wie viel Aufregung im Gesicht von diesem Mann gibt. Oder? 150 Mann, der Vater des Braut zur Ehre dieses Mannes hält eine Rede. Er sagt, und alle haben geklatscht. Er wusste nicht, ja, warum. Komisch. Das Besondere an dieser Hochzeit und an diesem ganzen Ereignis ist, was zum Schluss passiert ist. Eigentlich zur Hochzeit bekommt man Geschenke. Diese Braut hat diesen Achim, der für sie, er definiert sie als meine Tochter, sagt, hey, das war für mich eine Ehre, mit ihr zu tanzen, sie ist für mich wie eine Tochter. Die Braut schenkt diesem Mann eine Uhr, ein teures Uhr. Das Uhr ist okay, teuer, schön, aber die ist nicht das Besondere an das Geschenk. Das Besondere an dieser Uhr war ein Gravur, die diese Braut gemacht hat oder machen lassen, nämlich auf dieses Uhr stand Folgendes. Forever my hero, für immer mein Held. Für immer mein Held. Da ging mir ehrlich gesagt kalt und warm gleichzeitig, als ich das gelesen habe. Und ich merke, eine gewisse Stille kommt in dem Raum, weil das uns allen berührt. Ein Vater verliert seine eigene Tochter, spendet Knochenmark, rettet ein anderes Mädchen, 4 Jahre später im Kontakt und so weiter. Und dann sagt sie ihm, sie tanzt mit einem fremden Mann auf ihre Hochzeit, sagt in der Regel Vater und Bräutigam und noch einer dazu, aber alle wussten warum. Und dann sagt sie so ein Bekenntnis mit 27, du bist mein Hero, du bist mein Held für immer. Du bist mein Held für immer. Und ich denke, ich werde diesen Mann mit nichts anderem beschreiben als mit Held. Helden oder wahre Helden vollbringen Heldentaten, oder? Also, ich sage euch mal so, wer das heute, die Taufe in diesem Wetter, als Heldentaten bezeichnet, ist auch zu Recht. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Ich habe ein Video im Internet gesehen von russischer Taufe. Ihr ahnt was. Und zwar auf einem eingefrorenen See. Richtig, der See ist tiefgefroren. Die haben ein Viereck geschnitten, so ein Fenster, dass die zum Wasser kommen. Und dann steht der Täufling so vor dem Loch. Steht einer her, sie nehmen ihn her an der Hand, tunken ihm ins Wasser wie ein Teebeutel, holen raus und die Taufe ist fertig. Der Nächste. Halleluja. Da werde ich ganz von allein Halleluja und Amen schreien, glaub mir. So, wahre Helden vollbringen Heldentaten. Und ich glaube, wenn Gottes Gnade uns gegeben ist, ist, dass wir wirklich, weil Gott uns zu Helden gemacht hat. Gott ist ein, es ist nicht nur ein Held, Gott ist ein Heldenmacher. Gott ist nicht nur der große Held, Gott ist ein Heldenmacher. Frag mich mal ganz kurz, warum? Weil er uns denselben Geist gegeben hat, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat. Und Jesus gesagt hat, wenn ihr an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten tun, die ich getan habe und noch größer. So, wenn Gott uns als solche Helden definiert, die das genau tun, was er und das, was Jesus getan hat, tun können, da soll mir jemand sagen, boah, nee, wir sind zu fromm, zu demütig. Es geht nicht um Demut, oder das ist ein falscher Demut, wenn Gott sagt, wir sind Helden und wir sagen, nö. Oder? Das ist frommer, falscher, unnötiger Demut für einen Christen. Wenn Gott sagt, wir sind das, dann sind wir das, was er sagt, dass wir das sind. Und deswegen muss ich dir gerne ein paar Definitionen, ein paar Aufgaben, was die Gnade alles in uns macht, weil wir Gottes wahre und wahrhaftige Helden sind. Das musst du nicht glauben, das bleibt trotzdem die Wahrheit. So, die Gnade setzt uns in Bewegung. Die Gnade ist nicht für Sofakuschler. Die Gnade ist für Machertypen, für Helden, die machen. Sogar der Apostel Paulus, Epheser 3,7, sagt, also ich habe nur diesen Schnitt genommen, er redet von seinem Dienst und Gefängnis und so weiter. Dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. So. Wir haben Gottes Gnade empfangen. Gottes Gnade ist beweglich. Gottes Gnade ist nicht statisch. Gottes Gnade tut Menschen berühren, berührt Menschen. Gottes Gnade erreicht Menschen, aber Gottes Gnade erreicht Menschen dann, wenn wir die Gnade, die wir Gnade empfangen haben, diese Gnade auch freisetzen. So. Dein Papa hat, was weiß ich, lass mal sagen, 1 Million Euro gemacht. Steht an der Kante kurz vor dem Tod, keine Ahnung. Und er gibt 2, 3 Söhne und Töchter, die müssen erben. Wenn er aber noch nicht gestorben ist und die Erbe nicht freigegeben hat, kannst du nicht erben, oder? Logisch. Und wir haben was geerbt. Aber wenn wir diese Erbe, wir haben Gottes Gnade empfangen, wenn wir die nicht freisetzen, wird kein Mensch sie empfangen. Wenn wir sie nicht betätigen, wer sonst? Wenn sie nicht sichtbar machen, wie sollen Menschen, die Gott nicht kennen, das sehen? No way. Das geht gar nicht. Noch eine, wie Gottes Gnade uns in Bewegung setzt. In 1. Korinther 15, 10. Aber durch Gottes Gnade, achtet auf dieses Wort Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Deswegen sage ich, wenn Gott ein Held ist und uns zu Helden macht, dann genießen wir das einfach, oder? Durch Gottes, und Paulus war kein kleiner Kind, hey, der hat ein Drittel vom Neuen Testament geschrieben, der hat Gemeinden gebaut, der hat Katastrophen überlebt, von Schiffbrüchen, Überpeitschungen und Steinigungen, er hat Wunder erlebt, Tote auferweckt, die Bibel geschrieben und. Und mit dieser ganzen Herrlichkeit sagt er, hey, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Weißt du, dass du mal Gnade vergeblich empfangen kannst? Die wird dann vergeblich, wenn man sie nicht betätigt. Ich habe 5 Millionen Euro auf die Bank und gehe immer noch putzen. Es ist sehr demütig, aber nicht nötig. Versteht ihr? Ich habe ein Haus und zelte vor in meinem Garten die ganze Zeit. Chronik. So im Camperlaune. Warum? Du hast doch ein Haus. Schmeiß dich im Bett. Das ist wärmer, schöner, kuscheliger. Die Schwester stimmt zu. So, das war nicht vergeblich, sondern ich habe viel mehr gearbeitet. Oh, Gnade setzt echt in Bewegung. Als sie alle, nicht aber ich gearbeitet habe quasi, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Wow. Ich habe mehr als allen gearbeitet, sagt er, aber nicht ich habe gearbeitet, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Das ist die Gnade, die mich bewegt, dieses Chesed, dieses Chare in mir ruft. Hey, es gibt Leute, die Gnade brauchen und ich bewege mich aus Gnade heraus und diene Menschen, damit sie genauso begnadet werden. Und wenn du Jesus kennengelernt hast, lass mich dir eine gute Botschaft heute Morgen sagen, mein Freund, du bist begnadet. Gib mal so den Nachbar und sag, der Mann vorne, der meint dich gerade. Der meint dich, der redet gerade über dir. Ganz offensichtlich. Und da kommt Freude im Raum. Was macht die Gnade noch bei uns? Die Gnade macht uns frei von Sünden. So. Jeden Mensch macht Schuld, jeden Mensch ist schuldig irgendwo, jeden Mensch macht Fehler und ich bin ein Fehlermeister. Nicht, dass ihr denkt, ich bin ja der Heilige irgendwas. Nein, ich brauche Gottes Gnade jeden Tag und das weiß Gott Bescheid. Aber Gottes Gnade macht uns frei von dem, was uns belastet. In Römer 6,14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. So, pass auf. Sünde hat Mann und Frau von Gott getrennt, Adam und Eva. So, Sünde trennt, Sündenvergebung bringt zurück. Jeden Mensch hat gesündigt. Es gibt keiner, der nicht gesündigt hat. Und wir alle haben Gottes Gnade gebraucht in der Vergebung unserer Schuld. Jeden Mensch, jeden. Die Bibel sagt sogar, wer sagt, hey, aber ich habe keine Schuld. Wenn wir das behaupten, sagt die Bibel, wir machen sogar Gott zu Lügner und Gott kann nicht lügen. So, jeden Mensch braucht Vergebung. Ich höre immer wieder auf die Straße, wenn ich das Leute sage, ja, aber ich habe niemals was Böses getan. Das ist schon mal eine Lüge. Das ist schon, allein weil die Bibel das sagt, das ist schon mal eine Lüge. Warum? Weil die Leute verstehen unter, ich habe nie was Böses getan, ich habe nie getötet, geschlachtet, jemanden Bankraub oder Überfall, irgendwas gemacht habe. Hey, hast du mal gelogen? Jetzt kommen wir mal ganz ehrlich, wer in diesem Raum hat noch nie in sein Leben gelogen? Also ich hebe zwei Hände und einen Fuß. Und weißt du was? Mein zweites dazu. Ihr alle nicht? Glaube ich euch nicht, das tut mir leid. Das ist eine Sünde und die Bibel sagt, diese Sünde verdient den Tod. Wer hat schon mal sein Kollege, seine Frau, sein Mann, sein Kinder ein böses Wort gesagt? Die Bibel sagt, wer sein Bruder sagt, du Narr, also du Dofer, ist die Höllenfeuer würdig. Hast du mal jemanden, du Dummer, gesagt? Hast du schon mal deine Frau gesagt, du blöde Kuh? Hast du schon dein Mann gesagt, alter Elend oder keine Ahnung was? Willkommen. Dann haben wir gesündigt. Nur um mal zu verstehen. Aber Gottes Gnade, oder du Haufen Elend zum Beispiel, du Haufen Elend, dein Mann, du Haufen Elend. Hallo? Das ist ein Gottes Ebenbild. Was redest du von ihm so? Und deine Frau ist genauso Gottes Ebenbild. Was sagst du über ihr Leben? Das geht gar nicht. Nur so nebenbei für Eheleute. Und unter vier Augen, unter Freunde, okay? Hat jetzt mit meiner Thematik ja nichts zu tun, aber das ist nur unter uns. Die Bibel sagt aber, sobald wir Jesus kennengelernt haben, diese sündische Gesinnung herrscht nicht mehr über uns, sondern die Gnade. Was bedeutet das? Wir verstehen, uns wurde vergeben. Wir sind so geliebt worden, dass Gott alle Schuld uns vergeben hat und so werden wir auch bereit, anderen zu vergeben. Wenn die Sünde nicht und die Sündengesinnung nicht mehr in unseren Gedanken herrscht, dann bewerten wir unsere Mitmenschen anderes. Wir reden mit ihnen anderes. Wir handeln mit denen komplett anderes. Und wir verurteilen sie überhaupt nicht, weil wir haben kein Recht dazu. Kein Mensch, kein Pastor, kein Papst, kein Kardinal, kein Priester auf dieser Erde hat von Gott ein Millimeter Recht bekommen, jemanden zu verurteilen. Wisst ihr das? Und wir sprechen ständig Urteile. Er ist böse, er ist doof, er ist gut, sie ist schön, sie ist hübsch, sie ist hässlich, sie ist kleine, große Nase, was auch immer. Der kann das, wer bist du und wer bin ich, um Urteile über Menschen zu reden? Dürfen wir nicht. Wir haben nicht das Recht. Nein. Wir haben die Gnade bekommen, in Liebe zu korrigieren, sagt die Bibel. Mit Psalmen und mit Lobliedern und nicht mit Schimpfereien. Das ist ein Unterschied. Aber du musst erstmal begnadet sein, um diese Prinzipien zu inhalieren. Verstehst du, bist begnadet. Und das ist das, was Gott in unser Herzen macht. Deswegen lassen sich Menschen auch taufen, weil die haben verstanden. Also die Sünde herrscht nicht mehr über. Wir sind nicht von den Sünden geführt. Wir sind nicht von unserer Lust und Laune, wir sind nicht von unseren Begierden geführt und geleitet, sondern von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, von Gottes Barmherzigkeit. Das ist das, was für uns im Leben zählt, Freunde. Deswegen, die Sünde herrscht nicht mehr über uns, die macht uns frei von Sünde, die Gnade. Was macht noch die Gnade? Die macht uns frei von Gesetz. Oh, oh, das ist heftig. Ich bin ein PK. Also, das heißt, ein Pastorskind. Und PKs in Israel, ich komme von dort, haben ein schwieriges Leben, weil die Erwartungshaltung der Gesellschaft an uns als Pastorenkinder, dass wir Engel sind. So wie unser Papas. Engel. Engel. Und mein Leben als Kind, als Teenager, für den Glauben, vom christlichen Glauben, war zwei Listen. Du darfst nicht, ein Christ tut nicht. Das nennt man Religiosität. Ich definiere sie als die überhaupt mit dem Glauben nichts zu tun hat und nicht von Gott kommt. Wenn du meinst, als Christ, na klar, müssen wir auch ein paar praktische Sachen tun, keine Frage, aber wenn du als Christ meinst, ein guter Christ sein zu wollen durch dein eigenes Tun und Kraft, widerstehst du Gottes Wort, die Bibel, weil die Bibel sagt, dass wir allein durch Gnade gerechtfertigt worden sind. Wir sind schon rein, weil Jesus uns rein gewaschen hat. Du kannst für deine Reinheit nichts mehr tun, du kannst aber für deine Reinheitshaltung was tun. Rein gewaschen bist du schon. Dass du rein bleibst, ist deine Verantwortung. Aha, das ist ein Unterschied. Begnadet bist du schon von Gott. Lauf von der Gnade nicht weg. So, lass uns die Bibel lesen. Galater 4, 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, also Jesus, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Wow. Jesus kommt unterm Gesetz, als Gott, wird Mensch, unter dem Gesetz, den er eigentlich selber den Juden gegeben hat, was er gesehen hat, okay, das kann keiner halten, wird zum Mensch, um uns von diesem Gesetz und von dieser Last einfach loszukaufen. Also du bist so frei geworden dadurch. Und deswegen leben wir nicht mehr unter das Gesetz. Das Gesetz sagt dir Auge in Auge, Zahn in oder mit Zahn, wie man das auf Deutsch spricht. Und wer begonnen hat, ist ja selber schuld. Rabbinische Aggressivität. Das Gesetz sagt dir, sie hat dich einmal geschlagen, du gibst zwei gerne zurück. Die Gnade sagt, wer dich auf der einen Seite schlägt, zeigst du die andere. Die Gnade sagt, wer deine Hose nimmt, gib ihm noch deine Jacke dazu. Unverdient, aber nimm's. Die Gnade sagt, wer deine Erde klaut, gib ihm noch mal zwei Meilen obendrauf. Die Gnade sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das Gesetz andersrum. Du tust mir, ich tue dir, sind wir gleich. Ich habe gehört, in Frankreich oder in Italien, einer dieser beiden Länder, weiß ich nicht, dass die ihr Autos offen lassen im Parkhaus, damit, wenn jemand irgendwie krumm geparkt hat, einer parken will, nicht parken will, dass man kurz das Auto... Wo ist das, Martin, weißt du das? Südfrankreich. Und da irgendwo hat mir jemand, ich weiß nicht, ob das ist oder nur Spaß, ich weiß wirklich nicht, dass die auch sozusagen, okay, einer macht dem anderen Beule im Auto. Wenn die ehrlich zueinander kommen, der andere sagt, okay, du hast mir Beule gemacht, bam, ich mach dir Beule, sind wir quitt und fertig. Das ist Gesetz. Das ist Gesetz. Das wird öfters mit Gerechtigkeit vertauscht. Gerechtigkeit ist nicht dieses Gesetz. Okay? Was macht die Gnade noch mit uns? Die Gnade macht uns frei von unserer Vergangenheit. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Punkt. Die Gnade macht uns frei von unserer Vergangenheit. Deswegen taufen sich die zwei Jungs heute, weil sie sagen wollen, hey, meine Vergangenheit liegt hinter mir. Steht in der Bibel. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Durch Jesus erneuert sich unser Geist, unser Herz, unsere Gesinnung, eben unser Wertesystem. Der alte Mensch, der stirbt, den gibt's nicht mehr. Die Gnade macht, dass wir innerlich, in unsere Herzen, in unser Geist, in unsere Gesinnung neu denken, neu lieben, neu bewerten, uns neu orientieren, uns neu interessieren. Wir haben gerade in unserer Jugend die Predigtserie zum Thema Beziehung. Und ich durfte jetzt schon zweimal zum Thema was sagen. Und ich habe die jungen Leute am Freitag erklärt, hey, in unserer Gesellschaft haben wir eigentlich kein Ehebruchprobleme, kein Alkoholprobleme, kein Drogenprobleme, kein was weiß ich was, Betrugprobleme, nein, überhaupt nicht. Wisst ihr, was wir für Probleme haben? Wir haben ein Liebesproblem. Wir lieben, was wir nicht lieben sollen. Wir lieben, was wir nicht unbedingt lieben sollen. Wir wollen das haben, was wir nicht haben sollen. Wir haben ein Liebesproblem. Wir lieben Sachen, die uns nicht zustehen oder von denen wir am besten die Finger weglassen müssen. Und selbst da macht uns Gott neu. Ist jemand in Christus, glaubt jemand an Jesus Christus, macht Gott unser Inneres neu. Und lehrt uns nicht mehr die Sachen zu lieben, die wir nicht lieben sollen, sondern ihm zu lieben, als erst als unser Schöpfer und Gott. Und dann einander zu lieben, unser Nächsten zu lieben, ja sogar unser Feind zu lieben und das Leben zu lieben, das Leben zu genießen, Menschen für Menschen gnadenvoll da zu sein. Er macht alles neu in uns. Und wenn ich sage, er macht alles neu in uns, das beginnt bei dieser Entscheidung, Jesus, ich will, dass du mein Gott und mein Herr bist. Und dann, meine Freunde, ist es nicht auf einmal so wie, patch, alles anderes. Das muss man auch verstehen. So. Unser Leben mit Gott ist ein Prozess und der Wachstum in dieses neues Leben in uns heißen, ist ein Prozess. Und ich sage das sehr gerne, weil ich die zwei Jungs sehr gerne im Schutz nehmen möchte. Vielleicht, wenn du etwas näher mit denen befreundet bist, vielleicht, wenn du sie ganz, ganz gut kennst. Weißt du, gute Freunde kennen einander gut. Sie wissen, wo der eine oder der andere stark ist, die wissen aber ganz genau so, wo die Macken und Kanten vom einen und dem anderen. So, wenn ihr erwartet, die zwei Jungs gehen ins Wasser, kommen raus und die sind wie verwandelt und ab jetzt machen sie alles richtig, bitte legt diesen Fluch, diesen Joch ihnen nicht auf den Schultern. Die sind schon rein und heilig genug, weil Gott sie reinig gemacht hat. Das ist ihre Verantwortung, und das habe ich in einem Taufgespräch auch gesagt, das ist ihre Verantwortung, in dieser Reinheit zu leben. Und die werden wachsen, Stück für Stück. Hey, das Blödeste, was du erwarten kannst, und ich freue mich sehr, dass der Manu das in der Leitung gesagt hat, wir haben das nicht angesprochen, das Blödeste, was ein Mensch erwarten kann, ist, dass andere Menschen sich verändern. Aber wenn du zu Gott kommst, erfährst du wahre Veränderung, weil Gott alles neu macht. Er hat das Recht dazu, wisst ihr warum? Er ist unser Hersteller, er ist unser Produzent, er ist der, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat. Er ist der, der weiß, wie wir funktionieren, wie wir ticken. Das ist er. So, Gnade macht alles neu. Aha. Was macht die Gnade noch bei uns? Die Gnade macht uns zu neuen Menschen und somit Söhne Gottes und Töchtern auch. Durch Gottes Gnade kannst du Kind Gottes heißen. Wusstest du, dass du zu diesem royalen himmlischen Familie gehörst? Aha. Okay. Pass auf, mein Vater ist Araber gewesen, ein arabischer Israeli. Was bin ich? Danke. Dein Vater war Türke, ist Türke. Dein Vater ist wahrscheinlich Deutscher. Oder war er Ungarisch? Nee, Deutsch. Dann bist du eine Deutsche. Mein Vater, geistlich gesehen, ist himmlisch. Nein. Was bin ich? Oh, Halleluja. Wenn Gott uns Kinder nennt und Gott herrlich und himmlisch ist, mal ganz ehrlich, überleg dir doch ganz logisch. Wenn Gott so herrlich und himmlisch ist und er nennt uns seine Kinder gerechtfertigt durch das Blut, also rein gewaschen durch das Blut Jesu, denkst du, kannst im Ernst, dieser mächtige Gott nennt uns blöde Kinder, nennt uns schmutzige Kinder, nennt uns untaugliche Kinder, hallo? Ich glaube das nicht. Du kannst mir sagen, verrückt, blöd, was du möchtest, alles in Ordnung. Das kannst du gerne von mir denken. Was er von mir denkt und von ihr denkt, ist eine ganz andere Geschichte. Über mir und dir sagt er, hey, ihr seid neu. Ihr seid ein heiliges, königliches Priester und Geschlecht. Er sagt, lies mal die Bibel, Epheser 5, ihr seid Hausgenossen Gottes. Er sagt, ihr seid Mitbürger der Heiligen. Und wenn der liebe Gott sagt, wir sind Heiligen und Mitbürger der Heiligen und seine Verwandte, seine Zugehörige, Wer bist du, wer bin ich, um Gott zu sagen, nö, das sind wir nicht. Nein, ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist und nicht das, was Menschen sagen, dass du bist oder wahrscheinlich bist. Deswegen, was du von mir denkst, ist dein Problem, ist nicht mein Problem. Ich weiß, was Gott von mir denkt und das ist die Bestimmung für mein Leben, mein Freund. Du kannst dich gerne ärgern über Menschen, die über dich blöd und doof und nicht gut und was weiß ich was sagen. Das ist deine Sache. Ich habe entdeckt, Gott ist gut. Und ich kann dir nur weitergeben, Gott ist gut. Und er macht uns zu Söhne und Töchter. Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnahmen, also so viele an Jesus geglaubt haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Halleluja. Ist das nicht Privileg, zu wissen, Gott identifiziert sich mit mir und Gott sagt, ich bin sein Kind, allein weil ich an Jesus glaube? Oh, der Advent kommt und die Uhr tickt, ihr müsst diese Prädiktion dabei sein. Unbedingt. Unbedingt. Ich bin ein Gottes Kind. Und ich sag dir, ich hasse Tattoos, weil ich Tattoos hässlich finde. Wer sie hat, ist in Ordnung, ist mir egal, aber ich habe keine Tattoos in mir, weil ich sie nicht schön. Aber ein Tattoo habe ich. Einer. Der ist unsichtbar, aber den habe ich. Der ist hier auf meinem Rücken, so breit über den Schultern. Von hier so auf bis ein richtig Tattoo, der unsichtbar ist. Das ist ein geistlicher Tattoo. Und da drauf steht, made in heaven. Ein Himmelsprodukt. Wenn Gott uns geistlich, himmlisch neu erneuert, sind wir geistlich gesehen nicht ein Himmelsprodukt. Okay, dieser sterbliche Anzug, den wir haben, unser Leib, der vergeht, keine Frage. Der ist nicht ewig. Aber unser Geist drin, was Gott neu macht, das ist ewig. Dieser Anzug, die ziehen irgendwann mal aus, die geht unter die Erde, Erde wird zur Erde und Asche und fertig. Aber das, was Gott in uns neu macht, das ist himmlisch und das ist ewig. Deswegen, du kannst nicht Kind Gottes heißen und irgendwo wertlos sein. Das gibt es nicht. Gott in dir macht dein Leben wertvoll. Und das Letzte, bevor wir beten, die Gnade ermöglicht Gemeinschaft mit Gott, weil wir durch Jesus erlöst worden sind und gerettet worden sind, möchte Gott mit uns Gemeinschaft haben. Und weißt du was? Manchmal wartet Gott, dass wir zu ihm gehen, aber meistens sucht Gott nach uns. Einer glaubt mir. Glaub mir, Gott kommt zu uns. Lesen wir die Bibel. Offenbarung 3,20. Sehe, ich stehe an die Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Hier sagt die Bibel, oder sagt Jesus, ich stehe an die Tür und klopfe an. Okay, bisher? Es heißt aber nicht weiter, wer diese Klopfen hört, sondern wer meiner Stimme hört. Also hier gibt es zwei Stimmen zu hören, zwei Laute. Einmal das Klopfen und einmal, hey du, ich stehe da draußen, machst du mal auf. Dich meine ich, ich will mit dir Gemeinschaft haben, machst du mal auf. Weißt du, solche Türklingen wie in Deutschland hab ich in Israel nie gesehen, selten, dass man die Tür nur von innen aufmachen kann. Bei uns sind die Türklingen, auch die Haupttür hat, kann man von außen und innen aufmachen, so wie hier bei uns in der Gemeinde. Das ist eine ganz einfache Türgriff, von innen, von außen kannst du den runterdrücken, dann geht die Tür auch auf. Okay, ansonsten ist die verschlossen, da darfst du bitte es nicht mit Kraft probieren, sei so lieb. Aber das habe ich in Deutschland erstmal richtig so in diese Häufigkeit gesehen, dass man die Haupttür nur von innen zu öffnen ist. Und das hat mich in Bezug auf diese Bibelstelle auch sehr, sehr, sehr hippelig gemacht, innerlich. So, ich verstehe gerade die Bibelstelle mehr. Wer meine Stimme hört und die Türe aufmacht, von außen geht die Türe nicht auf. Gott kommt, Gott sucht, Gott klopft, Gott ruft. Ob du aufmachst, ganz allein deine Entscheidung. Ob du aufstehst, zur Türe gehst, die Türklinkel runterdrückst, die Tür nach hinten schiebst, ist ganz allein deine Entscheidung. Zusammengefasst, was Gnade alles bei uns tut, und ich sage noch einmal, das ist nur ein kleiner Tröpfchen auf dem heißen Stein, was alles Gnade ist, tut und bedeutet. Zusammengefasst habe ich mir gedacht, wie fasst du das Ganze zusammen? Dann kam mir nur folgender Satz in den Sinn. Wenn Gottes Gnade fließt, unsere Belastung flieht. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich weiß, wir sind unterschiedlich belastet, also wir haben unterschiedlich Sorgen. Wir haben unterschiedlich, vielleicht ist jemand krank heute, da keine Ahnung. Aber das, was dein Herz und dein Gedanken belastet, was dich beschäftigt, was dich bedrückt, das weißt du. Alles, was du brauchst, mein Schatz, ist Gottes Gnade. Alles, was du brauchst, Gottes Gnade. Nur Gottes Gnade. Alles, was du brauchst. Zu sagen, Gott, wenn ich krank bin, du bist heute an Heilung für mich gnädig. Wenn du weißt, in deinem Leben gibt's Sünde. Gott, du bist heute an Vergebung zu mir gnädig. Wenn du mit Familienangehörigen gestritten bist, heute ist der Tag, wo du sagst, Gott, du bist mir in Versöhnung gnädig. Wenn du Gott überhaupt, also kein richtigen Bezug zu Gott hast, ich weiß es nicht, es haben viele Gäste heute. Ich kenne euch nicht alle, ich weiß nicht, wo ihr im Glauben steht. Aber Gott klopft gerade an. Hörst du seine Stimme? Wenn du einer bist, wo du sagst, wow, sowas hat mir noch niemand erklärt, dass Gott mich so sehr liebt und Gedanken gemacht hat. Und dein Anliegen ist, hey, ich möchte dieses Jesus kennenlernen. Ich habe auch Schuld gemacht. Ich brauche, dass Jesus mir vergibt. Dann wird Gott heute gnädig zu dir sein, indem er dir deine komplette Vergangenheit vergibt und nichts mehr darüber redet und denkt. Dann ist Gottes Gnade in der Vergebung für dich gültig heute. Das ist, was du gerade hast, das ist Gottes Klopfen gerade an dein Herz und er ruft, hey, ich meine dich gerade. Ich meine dich gerade, wenn du Jesus nicht kennst. Gott ruft, ich will dir deine Schuld vergeben, ich will dich begnädigen, ich will dein Leben ändern. Der Ball ist in deiner Hand, du hörst die Tür klingeln, aber die Tür geht nur von innen auf und du kannst aufstehen und die Tür aufmachen. Er kann das nicht, er will das nicht. Es liegt ganz an dir.